Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Herzlich willkommen zu Breitband mit Markus Richter.
Und mit Vera Lenz. Wir wollen heute zusammen mit Ihnen die Stadt der Zukunft bereisen, die sogenannte Smart City, in der alles miteinander kommuniziert. Nicht nur die Menschen, auch die Laternen, Mülltonnen, Werbeplakate, Briefkästen, Bushaltestellen, der Bürgersteig, einfach alles. Daraus ergibt sich, wie so häufig, die Frage, schönes Utopia oder gruselige Dystopie? Die Antwort werden wir in der nächsten Stunde versuchen zu ergründen.
Und wir werden diese Reise natürlich nicht antreten ohne eine passende musikalische Begleitung. Und die passt auch zum Sommer, der uns doch noch ereilt hat. Ist locker und leicht und den ersten Song spielt uns Ola Podrida aus Texas auf. Gegründet von David Wingo, der vor seinem Singer-Songwriter-Tum Soundtracks für befreundete Regisseure komponiert hat. Und dieser filmische Flair ist der Musik auch weiterhin erhalten geblieben. Wir hören jetzt den Track Staying In, den Sie auch kostenlos runterladen können. Link unter breitband.deradio.de. Die Stadt der Zukunft. Dieses Bild kennen wir vor allem aus Science-Fiction-Filmen, erleuchtet von übergroßer, vielleicht sogar dreidimensionaler Leuchtreklame. Überall fliegende Autos und durch die Fußgängermassen wuseln Roboter und Androiden. Aber es gibt auch schon eine etwas realistischere Version dieser Zukunftsstadt, an der wird bereits gearbeitet, der sogenannten Smart City.
Und die Idee dahinter, die Stadt besteht nicht nur aus Straßen, Gebäuden und Menschen, sondern verwandelt sich in ein Netzwerk, in dem alle Elemente miteinander kommunizieren. Die Auswertung der dabei anfallenden Daten macht das Leben in einer solchen Smart City im besten Fall effizienter und einfacher. Lydia Heller hat sich in so einer Smart City umgeschaut.
Im Auto, auf dem Weg zu einer Wohnungsbesichtigung in einer neuen Stadt. Die Stadt ist fremd, aber sie ist smart. Plötzlich ein Stau. Ein Blick aufs Handy.
Straßensperrung nach Polizeieinsatz. Zeitverlust 30 Minuten. Wechseln Sie auf den Bus.
Sie kommen pünktlich. Bevor Sie eintreten, noch ein Blick aufs Handy.
Nächster Supermarkt, 2 Kilometer entfernt. Lärmpegel, durchschnittlich 65 Dezibel. Stressreaktionen möglich.
Die Smart City, die intelligente Stadt, ist ein hypermoderner urbaner Raum. Gebäude und Verkehrssysteme, Wasserversorgung und Stromnetze, Müllabfuhr- und Recyclingkreisläufe, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, alles ist vernetzt. Nutzung und Auslastung werden erfasst und optimiert, Wege und Abläufe in Echtzeit aufeinander abgestimmt. Informatikerin Ina Schieferdecker vom Berliner Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme.
Am Ende geht es um das Nervensystem einer Stadt, diese Informations- und Kommunikationsdienste, die Informationen für die Leute aufbereiten, unterstützt durch Sensorik, Sensornetze, Maschine-zu-Maschinen-Kommunikation.
Weltweit versuchen Städte derzeit, ihre Infrastrukturen smart, effizient, nachhaltig zu machen. Forscher statten die spanische Stadt Santander mit Sensoren aus, die etwa Luftverschmutzung und Lichtintensität messen. Ist wenig Verkehr, werden die Straßenlaternen gedimmt. In Barcelona und Moskau informieren Sensoren über freie Parkplätze und die Bewohner von Birmingham werden in Echtzeit über Verspätungen von Bussen und Bahnen informiert. Eines der aktuell ambitioniertesten Projekte, New Songdo City, die seit 2004 in Südkorea gebaut wird.
All of Songdo's buildings are linked by an advanced citywide network.
Alle Gebäude in Songdo sind Teile eines stadtweiten Netzwerks, so wirbt ein Imagefilm des Bauherrn Gale International. Gestaltet, damit Unternehmen so effizient wie möglich arbeiten können. Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungssysteme jedes Büros und jeder Wohnung kommunizieren miteinander. Ein Rohrnetzwerk transportiert Abfälle direkt zur Deponie und IT-Technik des amerikanischen Unternehmens Cisco Systems sorgt dafür, dass jeder überall und jederzeit ansprechbar ist.
How are you?
Great.
People have inside of every home telepresence capabilities.
Die Leute haben in jedem Raum die Möglichkeit, per Video miteinander in Kontakt zu treten. Also man kann von zu Hause per Video mit seinem Unternehmen kommunizieren. Oder von Unternehmen zu Unternehmen.
20 weitere Smart Cities sind in China geplant. Dicht und gut vernetzt, nachhaltig, hocheffizient. Stadtforscher wie Ricky Burdett von der London School of Economics warnen jedoch bereits davor, Effizienz zum Hauptkriterium im Städtebau zu machen.
Wenn man gegenwärtig auf der Welt nach der idealen Stadt sucht, landet man in Hongkong. Dort leben doppelt so viele Menschen wie in Berlin auf nur wenig größerer Fläche. 93% nutzen den öffentlichen Nahverkehr außerordentlich effizient. Aber wer genauer hinschaut, sieht, dass in den extrem verdichteten Gebieten die Suizidrate 30% höher ist als in New York oder London.
Was, wenn dazu noch permanentes Monitoring kommt? Wenn der private Raum noch weiter schwindet? Wenn die Stadt gar nicht mehr aufhört zu plappern.
Was passiert dann? Die Smart City, die intelligente, voll vernetzte Stadt, eine spannende Idee voller Möglichkeiten, die das Potenzial hat, unser Leben nachhaltig zu verbessern oder uns vielleicht in ein technisches Korsett einzuzwängen.
Über die Chancen und Risiken von Smart Cities haben wir gesprochen mit Martin Spindler. Er beschäftigt sich als Berater mit dem Internet der Dinge und mit vernetzten, intelligenten Städten. Wir wollten als erstes von ihm wissen, was genau sich hinter dem Begriff Smart City eigentlich verbirgt.
Es ist schwierig zu beantworten, denn die unterschiedlichen Städte, die in solchen Programmen teilnehmen und die unterschiedlichen Unternehmen, die solche Lösungen anbieten, haben natürlich unterschiedliche Definitionen von dem, was sie machen oder was sie verkaufen. Allgemein kann man sagen, dass Smart Cities Städte sind, beziehungsweise städtische Infrastruktur, die durch Kommunikationstechnologie intelligenter und effizienter gemacht wird. Das kann alles sein. Das kann von besseren Wettervorhersagen bis zu besser koordinierter Müllabfuhr bis zu Verkehrstechnik und öffentlichen Transport gehen.
Also irgendwie irgendwas mit Vernetzung. Jetzt mal das Maximale rausgeholt, was da vorstellbar ist oder was vielleicht geht. Sagen dann meine Schuhe dem Bürgersteig, ich bin unterwegs, dann geht die Straßenlaterne an und mein Auto schließt sich automatisch auf? Oder was gibt es da an konkreten Beispielen schon? Was ist da schon umgesetzt worden?
Am ehesten ist wahrscheinlich die iPhone-App, die mit Parksensoren ausgestattet ist. Zum Beispiel da ist SF Park. Das heißt, ich kann über mein Autonavigationsgerät sehen, welche Parkplätze frei sind. Es gibt Konzepte, wo Drucksensoren im Bürgersteig eingelassen sind. Das heißt, die Straßenbeleuchtung nur dann angeschaltet wird, wenn tatsächlich auch Leute langlaufen. Es gibt da sehr viele Ideen, sehr viele Möglichkeiten. IBM hat da natürlich einige Ideen, wie mein Wecker weiß, wie die Fähre morgens fährt, damit es mich eher weckt, wenn es Verspätungen gibt, dass ich trotzdem pünktlich auf der Arbeit bin. Im Wesentlichen geht es da wirklich darum, wie kann man möglichst effizient mit einer Stadt und den Ressourcen in der Stadt umgehen.
Das wäre nämlich die Frage, welche Funktion haben diese hypermodernen, smarten Städte eigentlich? Dienen sie immer noch dem Menschen oder wirklich nur einer effektiven Infrastruktur, dass man eben zum Beispiel Strom spart, ja, dass, wenn keiner langläuft, kein Licht verschwendet wird?
Das ist tatsächlich ein großes Bedenken, was wir in der ganzen Smart-City-Diskussion haben. Nämlich Smart-Cities werden in der Regel nur von den Administrationen der Städte getrieben und deren primäres Interesse ist tatsächlich nur die Verwaltung der Stadt. Das heißt, Smart City geht tatsächlich in erster Linie darum, die Städte effizienter zu gestalten. Das heißt, schon das Beispiel Müllabfuhr, Polizeieinsätze zu koordinieren, die öffentliche Infrastruktur besser zu gestalten. Mit politischer Teilhabe und tatsächlich politischen Prozessen und den Menschen in der Stadt haben Smart City-Ansätze ihre Probleme.
Der zweite Verdacht, der gleich kommen würde, ist, wenn ich diese ganzen Dinge machen möchte, also die Infrastruktur effizienter, möglicherweise Vorhersagen, früher geweckt werden, dann laufe ich ja auch in Gefahr, dass alles überwacht wird, weil diese Daten fallen ja an und liegen dann irgendwo rum. Ist das ein Thema schon oder ist das dazu noch zu weit in der Zukunft?
Das wird jetzt gerade in der derzeitigen Diskussion auch um das NSA-Programm wieder zu einem Thema. Es wird lange totgeschwiegen, denn eine Bürgerbeteiligung in diesen Smart City-Projekten findet nicht wirklich statt. Das sind halt Projekte, die von der Administration und von großen Unternehmen getrieben werden und die versuchen, die Arbeit der Stadt leichter zu machen. Andere Bedenken finden da kaum statt und das ist ein großes Problem in diesem Diskurs.
Sie sagten schon, es geht um Effizienz und der Mensch mit seinen Bedürfnissen spielt eine untergeordnete Rolle. Werden durch smarte Planung und Betrieb von Städten eigentlich auch Probleme ignoriert, die sich technisch nicht lösen lassen, wie zum Beispiel Armut oder soziale Ausgrenzung?
Oh, definitiv. Smart Cities messen in erster Linie nur das, was sich tatsächlich auch messen lässt über Infrastruktur. Dann ist immer noch die zweite Frage, wie interpretiert man diese Messungen dann? Aber allein das Messen an sich ist ja schon ein politischer Akt und selbst da wird nur gemessen, was tatsächlich auch einfach zu messen ist. Und zweitens haben wir dann noch ein anderes Problem, nämlich dass jede Messung, die makro- oder politisch zu einem Zielwert erhoben wird, absolut wertlos wird in dem, was sie misst, weil automatisch dann auf diesen Messwert hinoptimiert wird, ohne dass sich die umliegenden Umstände verändern.
Frage also, wer sollte die moderne Stadtplanung übernehmen? Eigentlich Konzerne oder die öffentliche Hand oder sollte das mehr ein demokratischer Prozess werden?
Also ich denke, es wird höchste Zeit, dass die Bewohner von Städten auch in diese Smart City-Projekte aktiv mit eingebunden werden und das anders als in einem normalen Planfeststellungsverfahren, wo man dann in ein Bürgeramt gehen muss, wo niemand hinfindet und weil es auch nur von 9 bis 11 offen hat. Das ist extrem wichtig, weil sonst wird nie eine Akzeptanz dieser Infrastruktur stattfinden und sonst werden auch die Probleme, die mit dieser Infrastruktur einhergehen, nicht frühzeitig genug erkannt.
Das ist ein Ideal. Praktisch gesehen wird es so sein, dass sich vor allem die Leute darum kümmern werden, die daran Geld verdienen können. Wer profitiert denn von solchen Smart Cities?
Derzeit die großen Infrastrukturanbieter. Also es gibt das Beispiel von IBM, was für Rio de Janeiro ein riesen Kontrollzentrum gebaut hat, wo alle städtischen Informationen von allen städtischen Betrieben einfließen. Das heißt, da kann man live verfolgen, wo ist welcher Krankenwagen, wo ist welches Polizeiauto, wo fahren die Taxis, wo ist die Müllabfuhr. Das erschließt sich dann zum Beispiel nicht in den Favelas. Das ist natürlich nur im offiziellen Stadtbereich. Es sind derzeit die großen Infrastrukturanbieter.
Und die Stadt, hat die dafür irgendwelche finanziellen Vorteile?
Wenn man weiß, wo die Polizeiautos sind, kann man viel besser koordinieren, wo der nächste Einsatz ist. Wenn man weiß, wo die Müllabfuhr langfährt, kann man viel besser koordinieren, wie die Müllabfuhr effizienter arbeiten kann. Wenn man weiß über Sensorik, wo im Wassersystem Wasser verloren geht, kann man viel zielgerichtete Reparaturen durchführen, als wenn man das komplette Tunnelnetz aufgraben muss, um zu finden, wo das Wasser verloren geht. Also die Effizienzgewinne sind unbestritten. Da lässt sich sehr, sehr, sehr viel sparen.
Stichwort Open City. Was ist der Unterschied zwischen einer Open City und einer Smart City? Und wie könnte ein Konzept einer Open City aussehen?
Ich habe Probleme mit dem Begriff Open Cities, denn Städte an sich sollten ja schon offen sein. Städte leben durch die Menschen und über die Inklusion von Menschen. Von daher finde ich, dass Open Cities nur ein neuer Terminus für das ist, was ja alle eigentlich praktizieren und praktizieren sollten, nämlich Politik. So wie es derzeit läuft, ist es sehr schwer, überhaupt in die Funktionsweise einer Stadt Einsicht zu gewinnen, denn es findet sehr viel hinter verschlossenen Räumen statt. Das muss sich natürlich öffnen, wenn eine Bürgerschaft tatsächlich an ihrer Stadt arbeiten will.
Jetzt haben wir schon ein paar Beispiele gehört für Modellstädte. Wird das so dabei bleiben oder können wir in nächster Zukunft damit rechnen, dass wir jetzt alle bald in einer Smart City leben werden?
Das ist ein Trend, der wird sich nicht aufhalten lassen. Wir haben jetzt die Erprobungsphasen in Rio, in Santander, in Songdo. Aber die Technologie wird dort nur erprobt und die kommt nach und nach. Natürlich nicht in einem kompletten Gang, sondern stückweise auch in unsere Städte.
Da sind wir sehr gespannt. Martin Spindler über die Zukunft unserer Städte, die wir bald wohl auch hier in Deutschland erleben können.
Eine Eigenschaft der Smart Cities ist ja, dass sehr viele Daten anfallen. Und wie diese Daten aufbereitet werden können und welche Erkenntnisse sich daraus ziehen lassen, darüber werden wir gleich sprechen. Vorher aber Musik von App. I Wanna Be Free. One day, child, I won't have to listen to your lies. On that day, I'll be able to make up my own mind. You see, now I finally realize, yes, I have. And now I think I can put you out my life. Free von App, ein Name, der eigentlich eine schlechte Wahl für einen Musiker ist, der sich nur ziemlich schwer googeln lässt.
Man ist allerdings erfolgreicher, wenn man Aaron Abernathy eingibt. Dann kann man zum Beispiel lernen, App hat Gesang studiert, kann Keyboards spielen und war schon als Musikdirektor für die Tourneen der Alternativrapper Black Milk und Slum Village unterwegs.
Und wir kommen zurück zu unserem Thema Smart Cities. In den Smart Cities der Zukunft ist alles miteinander vernetzt. Klar, jedes Element der Stadt ist ein Datenbit, das gesammelt, ausgewertet und kombiniert werden kann. Das kann und soll verwendet werden, dann um Prozesse und Abläufe effizienter zu gestalten. Aber verbergen sich in diesen Datenbergen, die auch in unseren heutigen Städten schon anfallen, eigentlich noch andere Erkenntnisse?
Genau das wollten wir von Dietmar Offenhuber wissen. Er erforscht und untersucht am MIT Boston Stadtdaten. Wir haben ihn per Skype gebeten, uns einen kleinen Eindruck und Einblick in seine Arbeit zu gewähren.
Sensible City Lab beschäftigt sich eigentlich im weitesten Sinn mit der Fragestellung, wie Echtzeitinformationen unser Wissen über die Stadt verbessern, unterstützen können und wie wir daraus auch Werkzeuge schaffen können, die uns helfen, die Stadt zu verbessern.
Nehmen wir mal das Beispiel New York, da haben Sie die Kommunikation visualisiert. Was sieht man denn da? Was für ein Bild ist da entstanden?
Bei dem Projekt New York Talk Exchange ist es darum gegangen, aus dem Kommunikationsverhalten in New York City die soziale und kulturelle Geografie der Stadt zu rekonstruieren. Und die Daten, die da dahinter liegen, waren eigentlich aggregierte Daten, das heißt, da sind keine Informationen über einzelne Personen enthalten, sondern die sind räumlich zusammengefasst auf Einheiten von 200 mal 200 Metern, was eigentlich relativ grob ist. Man würde eigentlich nicht erwarten, dass man da sehr viel rauslesen kann. Aber im großen Bild sozusagen hat man dann wirklich eine sehr vielschichtige, sehr differenzierte Landschaft. Einerseits über die Zeit, ja, wenn man sieht, wie die Stadt in der Früh in verschiedenen Bereichen aktiv wird und auch im Sinne der Verbindung zu verschiedenen Teilen der Welt, ja, wo verschiedene Stadtteile, wo jetzt verschiedene Einwanderergruppen leben, die mit ihren Familien in ihren Herkunftsländern in Kontakt bleiben. Man kann so sagen, es ist eigentlich ein anderes Bild der Globalisierung, das auch die globale Verknüpfung dieser ganzen Einwandererkulturen zeigt, die genauso wie die Finanzzentren ständig im globalen Kommunikationszusammenhang stehen.
Ein anderes Bild, was Sie von New York auch visualisiert haben, war ja die Beschwerde-Hotline der Stadt. Da sieht man richtig, wie in den verschiedenen Stadtteilen sich unterschiedlich beschwert wird. Können Sie das nochmal beschreiben?
Bei der Idee dieser Bürger-Hotline ging es ja darum, die Notruf-Hotline der Polizei, Feuerwehr, Rettung und so weiter zu entlasten. Ja, weil dadurch jeder hatte in den 90er Jahren plötzlich Handys und dadurch haben diese Notruf-Hotlines riesigen Ansturm erlebt, dem sie nicht mehr Herr wurden. Durch diese 311-Hotline hat sich jetzt die Möglichkeit ergeben, da direkt mit der Stadtverwaltung diese verschiedenen Beschwerden wie ja, Lärm, Graffiti, Schmutz, Baustellen und so weiter, alles was die Bürger in der Stadt betrifft, relativ direkt zu bearbeiten. Und da gibt es ja inzwischen Millionen von Anrufen, sind je nachdem, wie man es rechnet, aber sicher so 2 Millionen pro Jahr. Man sieht wirklich genau zum Beispiel, welche Bereiche. Wo ist Lärm ein großes Thema, wo ist Graffiti ein Thema und so weiter. In dieser Dimension ist es eigentlich zunächst einmal ein Feedback-Instrument für die Stadt.
Was haben Sie über die Daten im Laufe Ihrer Arbeit gelernt eigentlich? Gab es da Überraschungen?
Es ist insofern interessant, der erste Zugang zu den Daten, zu Stadtdaten, ist immer, dass man das sieht oder das sucht, was man schon weiß. Einfach einmal eine gewisse Bestätigung zu bekommen. Das Trash-Track-Projekt, wo es darum ging, die Entsorgungswege des Müllsystems in den Vereinigten Staaten durch GPS-Geräte, die mir auf einzelne Müllstücke geklebt haben, nachzuzeichnen und zu mappen. Das war eigentlich in dieser Hinsicht ein sehr interessantes Projekt für uns, weil hier wir mit einer Infrastruktur gearbeitet haben, über die man eigentlich normalerweise relativ wenig weiß.
Dietmar Offenhuber vom MIT Boston über das Lesen des städtischen Datenflusses. Und damit berührt das Thema Smart City ein anderes, das wir hier bei Breitband auch häufiger schon diskutiert haben. Open Data, die freie Zugänglichkeit öffentlich anfallender Daten für jedermann. Wir beenden damit jetzt aber unseren Ausflug in die Smart City und haben nur noch eine Frage. Und das ist natürlich diese voll vernetzte Stadt. Ist es jetzt Utopie oder Dystopie? Würdest du gerne drin leben, Vera?
Also ich sehe es verhalten erwartungsvoll. Denn zum Beispiel, wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin, wünsche ich mir manchmal eine Smart City, weil ich den Stau erst angezeigt bekomme, wenn ich schon im Stau stehe zum Beispiel. Mhm. Und da finde ich es ganz cool.
Aber das ist nur für die praktischen Dinge.
Für die praktischen Dinge.
Vor Werbung, die dich mit Namen begrüßt.
Nein.
Ich muss auch sagen, ich bin normalerweise bei diesen Dingen, die Datenschutz berühren, immer sehr, sehr, sehr schwarz-weiß. Aber bei der Smart City bin ich mir nicht wirklich sicher. Ich finde es sehr faszinierend. Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber es ist natürlich auch schon klar, da gibt es ein Datenschutzproblem und man muss auch wirklich die Zugänglichkeit der Daten dann irgendwie aufrechterhalten.
Aber was findest du jetzt genau faszinierend? Also welches Detail? Na,
dieses Detail, dass man in einem quasi intelligenten Organismus lebt, der auf einen reagiert, das finde ich schon wirklich, wirklich, wirklich sehr spannend. Also quasi einmal Blade Runner in echt, bitte. Yeah. Nutigolo. Yo, many girls, all shapes and varieties, in every state, city, country, and society. And even worse, love, music is my first love. So you already starting off as a side piece. Until you went and put your love in a letter. Camille to my bill, put that love in a sweater. Wrap it in a gift box and put it on the dresser. This love here for you, you can put that on whatever. Listen.
Noch ein Song vom schwer googelbaren Musiker App. All This Love ist Teil der EP Prologue Volume 2, die sich dadurch auszeichnet, dass hier viele Soul-Klassiker als Samples in den Songs auftauchen. Falls Sie sich das selber anhören wollen, der Download von Prologue Volume 2 ist kostenlos. Den passenden Link gibt's auf breitband.deradio.de.
Breitband, Medien und Meinungen.
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat gestern, wie erwartet kann man sagen, für einen Sturm der Empörung gesorgt. Bei der Opposition, aber auch im Netz. Hintergrund war sein Treffen mit US-Vizepräsident Joe Biden, bei dem er sich Einzelheiten darüber erklären lassen wollte, wie die NSA die Internetkommunikation auch bei uns Deutschen ausspioniert. Viel ist erwartungsgemäß nicht bekannt geworden über die Details des Gesprächs, aber offenbar müssen die Amerikaner so überzeugend gewesen sein, dass Friedrich im Interview mit dem ZDF anschließend die NSA-Spionage und ihren edlen Zweck verteidigte.
Entsprechend sarkastisch klingen viele Kommentare auf Twitter und auch enttäuscht, wie der zum Beispiel von Jens Best, der da schrieb, der kleine Hans-Peter hat brav genickt, als ihm US-Vizepräsident versicherte, die USA mache keine Industriespionage. Was wahrscheinlich sonst noch schiefgelaufen ist auf dem Besuch von Hans-Peter Friedrich in Washington, dazu Tim Wiese.
Unser Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ist in dieser Woche nach Washington gereist. Dort wollte er sich über dieses PRISM informieren, über das jetzt alle reden. Klartext unter Freunden, hatte er angekündigt. Doch die wirklich wichtigen Fragen hat er wahrscheinlich nicht angesprochen, vermutet André Meister von Netzpolitik.org. Details der Gespräche sind streng geheim. Für den Netzaktivisten ist das Überwachungsprogramm PRISM ohnehin nur ein Nebenschauplatz.
Heutzutage läuft viel Kommunikation über sogenannte Glasfaserleitungen. Wie wir durch Snowden erfahren haben, ist mindestens der britische Geheimdienst GCHQ dabei, so gut wie alle Glasfaserleitungen, die über Großbritannien gehen, abzuschnurscheln und einmal komplett wegzuspeichern für einen bestimmten Zeitraum. Aber die NSA wird dem sicherlich nicht nachstehen. Wir können nur mutmaßen, dass sie das versuchen, für alle Glasfaserleitungen, auf die sie irgendwie ihre Hände bekommen, dass sie das machen wollen und so quasi einmal den kompletten Internet-Telekommunikationsverkehr der gesamten Menschheit abzuschnurscheln.
Deshalb wären für André Meister die wichtigsten Fragen, ob die USA Glasfaserkabel anzapfen, wie lange die abgesaugten Daten gespeichert und in welcher Form gerastert und analysiert werden. André Meister befürchtet aber, dass diese Fragen kein Thema waren.
Ich glaube, ihm hat der Mut gefehlt, auch das Verständnis. Und zu guter Letzt ist auch der BND nicht unschuldig und spielt das Spiel der Geheimdienste genauso mit und hat auch schon Unterseekabel zur transatlantischen Kommunikation angezapft.
Außerdem sei die Zusammenarbeit deutscher und amerikanischer Behörden sehr intensiv. Angela Merkel hat dann ja auch in dieser Woche in einem Interview mit der Zeit die Telekommunikationskontrolle grundsätzlich verteidigt, als Schutz vor terroristischen Anschlägen. Das zieht für André Meister aber nicht.
Das halte ich für ein völliges Nonsensargument, dass spätestens seitdem bekannt wurde, dass diplomatische Vertretungen der EU abgehört werden, entlarvt ist. Die sind ja, weiß Gott, hoffentlich kein Hort des Terrorismus. Und ganz ehrlich, um eine Handvoll Terroristen zu fangen, muss man nicht die komplette Menschheit abhören.
Auch über die Glasfaserkabel der Telekom wurde in dieser Woche gesprochen. Allerdings ging es nicht darum, was da durch die Kabel, sondern wie schnell es durch die Leitungen zuckelt. Stichwort Drossel. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen will gerichtlich dafür sorgen, dass die Telekom nicht die Surfgeschwindigkeit drastisch bremsen darf, wenn Kunden ihr Datenvolumen verbraucht haben. Zwar hat das Unternehmen nach den heftigen Protesten seine Pläne schon entschärft, sicher ist aber sicher, sagen sich wohl die Verbraucherschützer. Deshalb wollen sie an ihrer Klage vor dem Landgericht Köln festhalten. Denn sie befürchten laut einem Fokusbericht, dass die Telekom zum Wiederholungstäter werden könnte. Eine Unterlassungserklärung soll verhindern, dass der Konzern zu sehr auf die Internetbremse tritt. Diese Menschen wären vielleicht noch aufgeregter, wenn sie wüssten, dass sie gerade gefilmt werden. Wir hören den Ausschnitt aus einem Video, das der Dokumentarfilmer Chris Barrett unbemerkt mit seiner Google Glass in New Jersey aufgenommen hat. Er ist der Erste, der mit der Internetbrille Festnahmen nach einer Schlägerei dokumentiert hat. Das Video ist nicht sonderlich spektakulär. Man erkennt viele Menschen, Buden, Lichter bei einer Feier zum amerikanischen Unabhängigkeitstag und eben Polizisten, wie sie einzelne Personen abführen. Barrett sieht in seiner Google Glass den Durchbruch des Bürgerjournalismus. Er ist sich nämlich sicher, dass er mit einer normalen Kamera nie so nah an den Ort des Geschehens gekommen wäre und wahrscheinlich selber eins auf die Nase bekommen hätte. Wer mal selber gucken möchte, den Link gibt es auf breitband.dradio.de.
Ja, wo Sie natürlich auch alle anderen Informationen der Medien und Meinungen finden, die Tim Wiese uns gerade vorgestellt hat. Und dort gibt es natürlich auch die Links zur Musik.
Und die nächste kommt von Spuk Matambo. Der kommt aus Südafrika und seine Musik wird manchmal als Dark Wave Township House beschrieben. Kurz zusammengefasst eher düster. Er ist gerade 27 Jahre alt geworden und hat für eine Party ein Mixtape zusammengebastelt. Da feiert er sein Geburtsjahr 1985. Und dazu gibt es auch auf seiner Homepage ein Vintage-Spiel, in dem Mr. T und Grace Jones auftauchen. Und von eben diesem Mixtape hören wir jetzt das Stück Future.
Future heißt dieses Stück des Südafrikaners Spuk Matambo. Und um die Zukunft dreht sich auch die folgende Reportage. Allerdings sieht die Zukunft, die hier beschrieben wird, ganz anders aus als die bisher besprochenen Ideen der Smart City. Denn Daten können nicht nur dazu dienen, sich zu vernetzen, um effizienter zu kommunizieren und zu leben.
Man kann sie nämlich auch ins komplette Gegenteil verkehren, um sich aus dem Weg zu gehen oder bewusst verschwenderisch zu leben. Für diesen subversiven Anspruch gibt es inzwischen auch Apps. Hell is Other People zum Beispiel versteht sich als Gegenentwurf zur App Foursquare, wie Scott Garner, der Erfinder von Hell is Other People, gegenüber Breitband sagte.
Die Idee kam ehrlich gesagt aus meiner eigenen Situation. Ich bin letzten Herbst gerade nach New York gezogen und ich war wirklich überfordert von den Menschenmassen in der Stadt, dem Subway und an der New York University, wo ich gerade studiere. Und ich hatte so etwas wie eine Sozialphobie. Und was Foursquare betrifft, Dennis Crowley, einer der Miterfinder von Foursquare, war Student an meiner Uni und hatte Foursquare entwickelt, als er Student war, als Projekt. Er war während seiner Zeit an der NYU auf der Suche nach etwas, mit dem er sich mit seinen Freunden verbinden konnte und mithilfe dessen er wusste, in welche Bars er gehen sollte und wo seine Freunde sind, damit er in ihrer Nähe war. Und ich dachte halt, naja, was, wenn du mal Zeit für dich brauchst und weg willst von den Leuten? Und ja, in mancher Hinsicht ist Hell is Other People eine direkte Antwort auf Foursquare als ein Projekt an der NYU. Is a response directly to Foursquare
as a project that he did at NYU. Scott Garner war das, der Erfinder von der App Hell is Other People. Und nicht nur diese App widersetzt sich der gängigen Smart City Logik, immer vernetzter, immer effizienter.
Auch unsere Reporterin Anja Krieger hat sich dagegen gewehrt, nicht nur mit Hell is Other People, sondern auch mit der App Drift, die Nutzer auf ganz neue Wege schickt.
Ich sitze hier im Prinzessinnengarten, Sonne scheint, Vögel zwitschern, viele nette Leute sitzen hier, trinken Kaffee, Kinder spielen, aber alle mit einem ganz guten Abstand zu mir. Und das finde ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht, weil ich möchte heute einfach mal meine Ruhe haben, einfach mal ausspannen, Kaffee trinken und einfach mal gar niemanden treffen. Und vor allem natürlich nicht diese Leute aus dem Internet. Und damit ich da ganz sicher sein kann, dass ich die nicht treffe, werde ich jetzt mal diese neue App ausprobieren. Hell is Other People. Das ist also so eine kleine Karte. Da ist ein kleiner blauer Punkt, das bin ich hier am Moritzplatz. Und dann gibt es orangene Punkte und grüne Punkte. Und die orangen Punkte, das sind Leute, die ich kenne, also oder Kontakte von mir auf Foursquare. Und die grünen Punkte, das sind dann die optimal sicheren Zonen. Also mir rechnet praktisch diese kleine App aus, wo muss ich hingehen, damit ich mit kleinstmöglicher Wahrscheinlichkeit Leute treffe, die ich kenne. Ja, also ich befinde mich hier sehr nah an so einem grünen Punkt und insofern in ganz guter Position. Ich darf jetzt nur nicht zum Oranienplatz gehen, da ist glaube ich die Eva, dann auch nicht hier in Richtung New Yorkstraße, da ist auch wer, und dann da Richtung hier Wilhelmstraße, SPD-Parteizentrale, da ist auch noch irgendjemand.
Wenn ich mir das vorstelle, dass ich quasi da den auf zweiter Ebene dieses Antisocial-Tool lade, dass ich sozusagen Haken schlagen zwischen meinen nicht favorisierten Freunden den unauffälligsten Weg suche, das ist ja schon die fortgeschrittene Paranoia im Grunde genommen.
Sagt mein Freund Moritz von Rappert, der gerade eine Radioserie über die Kunst des städtischen Flanierens produziert hat. Stimmt, Paranoia ist die eine Seite des inneren Widerspruchs, auf dem Hell is Other People aufbaut. Die Browser-App will die Logik des Vernetzens außer Kraft setzen, baut aber selber auf ihr auf. Ein ironischer Kommentar auf die digitale Gesellschaft, aber wirklich neue Wege eröffnet mir das nicht. Viel mehr Spaß macht da Drift. Das ist eine App, mit der man sich an gewohnten Orten verirren kann. Eine kleine Anleitung zum Verlaufen.
Hier die erste Aufgabe ist also, geh nach Süden, einen Block und mach ein Bild von dem nächsten Fenster, was du siehst, aus der Perspektive eines Kindes. Ja, das erste Fenster, was ich sehe, ist ein Fenster von einem alten Second-Hand-Shop. Und das habe ich jetzt gleich mal hochgeladen. Geh ein paar Blocks nach Osten und schau noch irgendwas, was dich an zu Hause erinnert, und mach ein Bild. Merkwürdige Männergestalten in einem Schaufenster voller Kruschelkram. Das erinnert mich an zu Hause.
Eigentlich mache ich halt mal wieder ein Bild. Ich generiere mal wieder Daten. Ich generiere auch mal wieder Daten, die sozusagen mich irgendwo verorten oder mein Ranking in irgendwelchen Datenbanken sonst wo halt ergänzen und updaten.
Geh nach Norden, bis du etwas findest, was deine Großmutter schön gefunden hätte, und mach ein Bild davon.
Die Alternative wäre ja im Grunde genommen genau nicht auf den Auslöser zu drücken und wirklich sozusagen einmal das die Minute länger wahrzunehmen und zu sagen, es gibt hier gerade nichts zu verwerten. Es gibt hier was zu erleben.
Wo ist Westen? Westen ist da, wo die...
26. 26? 26, ja, hier der T4.
Was meinen Sie?
Hier das Auto.
Kann man kaufen?
Ja.
Interessiert es Sie?
Ja.
Hätten Sie gerne eins?
Bitte, was?
Hätten Sie gerne eins?
Ja. Ist das Ihr Auto, ja?
Nee, ich stehe hier nur im Schatten.
Ach so.
Ich lasse mich treiben.
200, 3000 Kilometer. Du lässt dich treiben, ja?
Ja. So. Und Sie lassen sich auch so treiben und gucken nach Autos?
Genau. Ja. So ungefähr.
Sehr gut.
Ja, ich brauche jetzt
oh
noch,
nein!
Ich muss jetzt noch einen Schlüssel. Ich habe Autoschlüssel in der Tasche und das Auto steht woanders und mein Kumpel braucht das. Jetzt muss ich ein Taxi anrufen, dass der da den Schlüssel da hinbringt. Kotzt mich an, ey.
Gut, ich muss jetzt auch zurück.
Jo, alles klar, 26.
Ich finde, es gibt da halt diesen kleinen Lichtblick, dass klar ist, da passiert noch was und es ist nicht sofort, geht es in Score oder in irgendwas sozusagen rein oder Punkte oder hier bin ich gewesen oder sonst was, sondern es ist ein Moment, die etwas andere Perspektive einzunehmen. Dass man auch sein ganzes Leben die andere Perspektive einnehmen kann, das ist nochmal was anderes. Aber die App möchte ich noch sehen, die das kann.
Tja, die Kunst des Flanierens ist also vielleicht doch keine Frage der passenden App, sondern der Einstellung, dass man in die analoge Senke auch mal geht, sich förmlich versteckt, wie Moritz von Rappert das beschreibt.
Ja, aber mit App ist das manchmal leichter, offenbar. Mhm. Wer sich übrigens die Fotos, die Anja Krieger auf ihrem Weg mit Drift gemacht hat, trotzdem anschauen möchte auf breitband.de, breitband.deradio.de und Twitter, hat Anja die Bilder gewinnbringend hochgeladen und gleich auch noch ein paar Sternchen kassiert.
Ach so, wir führen jetzt also dazu, dass Anja soziales Kapital anhäuft. Das ist bloß aus der schönen Idee des einfachen, unvorteilhaften Teilens geworden.
Auch dieser Mann hier teilt mit uns und zwar seine Musik. Spook Matambo nochmal, hier gemeinsam mit Terry Walker und das Stück heißt Cherry Moon.
Ich war half the man, I said I'd be. When I was a little kid, I promise you a year for every tall one to send up to me. Cross my heart, top, bottom, right hand and left of me. Now we fuss and fight about a nobody texting me. Wanderlust testing me, fucked up tendencies. Wild man loose on the hunt the way it's meant to be. Boys scared of love and like to give would be the enemy. I miss your magic trick as I grow up tenderly. You were my song, you were my melody. Right off my lips, so your hips are ready. Now we live the nightmare, Elm Street Freddy. Lovers in arms, sort of like a friend of me. The storm before the calm, before you take a knife or pen to me. You're screaming if it's over, then it won't end gently.
I'll die in your arms under the cherry moon. How can I stand to stay where I am? Poor butterfly. Why can't I fly away in the special sky? If I don't find my destiny soon, I'll die in your arms under the cherry moon.
Tiger than the sailor's knot. Been at sea too long. She says we gotta chill and cool. Fuck Steve Harvey's rules. She keep me waiting, my gosh. Taking her time, my TikToks. The big hand touched the little on a gold watch that I bought with my last peso watch. She must have me under spell, booed on. Cause I'm in the kitchen cutting her coupons. No meat, just salad and croutons. In the kitchen making sure that the soup's on. Girl tick and she know it too posh. Punch a thug like band and a Tupac. We can tell you fuck you and so on. You apologize, bitch, out like a loser. Big L on your forehead, like a mad dog chasing his tail. Running round, go around your head. Doing everything just like she said. Make a pillowcase wet in the bed. It made the eyeliner run on his legs. City skyline, car, find a friend. Everybody phone busy, network dead.
Maybe I'll die like heroes die.
Breitband Netzkultur.
Wenn uns die letzten Wochen eins gezeigt haben, dann das, dass unsere Daten nicht mehr sicher sind. Weder vor Privatwirtschaft noch vor Politik. Das ist die Erkenntnis, die wir aus den Enthüllungen von Edward Snowden ziehen konnten. Der erste Reflex darauf ist, wir versuchen alles, um uns dieser Kontrolle zu entziehen. Wo man sich umhört, überall geht es gerade um Verschlüsselung. Und wir sind kritischer geworden angesichts der Kontrollsysteme der Geheimdienste, die uns jetzt so anschaulich offengelegt worden sind.
Die Frage ist aber, können wir durch die Tatsache, dass wir nun mehr wissen über den Umfang staatlicher Kontrolle auch selbst mehr kontrollieren? Wie viel Kontrolle haben wir überhaupt noch? In München fand gestern eine Tagung zu genau diesem Thema statt und zu Gast dort war auch Felix Stalder. Er ist Medientheoretiker und unter anderem Professor für digitale Kultur und Netzwerktheorien an der Zürcher Hochschule der Künste.
Mit ihm haben wir vor dieser Sendung gesprochen und zwar zuallererst über einen Widerspruch, der uns neugierig gemacht hat. Denn angekündigt wurde die Tagung mit der These, der heutige Mensch lässt Kontrolle bewusst zu. Er will beobachtet werden. Und die erste Frage dann an Felix Stalder, widerspricht dies nicht dem Aufschrei, den wir in den letzten Wochen erleben und auch dem Hype, den wir gerade beobachten, um Verschlüsselung?
Wir haben es hier mit sehr viel verschiedenen widersprüchlichen Tendenzen zu tun. Wir haben einerseits natürlich ein Bedürfnis als Menschen nach Sozialität. Wir wollen von anderen wahrgenommen werden. Wir wollen auch in unserer Individualität wahrgenommen werden und wir wollen mit anderen im sozialen Austausch stehen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht, dass wir beobachtet werden von Personen und von Institutionen, die wir selber nicht beobachten können. Das heißt, wir sind eigentlich interessiert an so etwas, was man vielleicht horizontale Sichtbarkeit nennen könnte, dass wir uns gegenseitig sehen. Aber wir haben Angst davor und zu Recht meiner Meinung nach vor dem, was man vertikale Sichtbarkeit nennen könnte, nämlich dass wir beobachtet werden, ohne dass wir wissen, wer uns beobachtet, wie wir beobachtet werden und zu welchem Zweck wir beobachtet werden. Das heißt, wir haben uns eine Architektur geschaffen, die optimiert ist dafür, genau diese vertikale Sichtbarkeit zu erzeugen und auszunutzen.
Würden Sie bei Facebook und Co. auch sogar von einer Kontrollinstanz sprechen?
Ja, ich glaube schon, dass es das ist, wobei wir sehen müssen, dass das, was heute als Kontrolle passiert, sich verändert hat von dem, was wir vielleicht uns so landläufig vorstellen. Wenn wir an Kontrolle denken, dann stellen wir uns oft irgendwie so eine typische Lehrerfigur, dann der Polizist vor, der hinter uns steht und sagt, nein, 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 du darfst das nicht tun. Was Kontrolle heute heißt, ist ja viel eher das Antizipieren von Dingen, zu schauen, was wollen Leute in Zukunft machen und dann die Umgebung mehr oder minder subtil so zu verändern, dass die Chancen, dass sie das auch machen, entweder steigt, wenn man das gerne hätte, indem man beispielsweise Werbung schaltet, oder dass sie sinkt, indem man gewisse Dinge schlechter zugänglich macht. Und damit ist natürlich eine Form von Kontrolle, die die Möglichkeiten des zukünftigen Handelns schon im Vorfeld vorformatiert. Und das ist eine ganz andere, viel schwieriger festzustellende Kontrolle als die, Achtung, jetzt hast du eine Regel übertreten und wirst bestraft, Kontrolle, die wir so gewohnt sind.
Die Frage ist ja nun, wie man sich dem verweigern kann. Das war ja auch ein Thema auf der Konferenz, nämlich wie verweigert man sich der zunehmenden Besitznahme durch politische, administrative und kommerzielle Strukturen. Was könnten da Antworten sein?
Das eine ist, was kann ich individuell machen? Und da ist natürlich, wird jetzt ja viel darüber diskutiert, Verschlüsselung und so weiter, sind durchaus relevante Handlungsmöglichkeiten. Die sind allerdings recht kompliziert und die ganze Infrastruktur ist so gebaut, dass die auch kompliziert bleiben und immer komplizierter werden. Gleichzeitig denke ich aber, wir müssen uns sehr ernsthaft Gedanken über die Architektur des Internets wieder machen. Dort, wo große Datenmengen zentral anfallen, müssen diese Daten offengelegt werden. Das ist quasi das Argument der Open Data Bewegung. Aber wir müssen das weit mehr ausdehnen, wie nur die Daten, wo sind die öffentlichen Toiletten, damit ich mir selber eine kleine Map bauen kann. Also die Grundlage in dem Moment, wo Daten zentral anfallen, weil in diesen Daten ist Wissen und in dem Wissen ist Macht. Und je zentraler die anfallen, je proprietärer die anfallen, je geschlossener die anfallen, desto größer werden die Wissensunterschiede und die Machtunterschiede zwischen denen, die Zugang haben und denen, die keinen Zugang haben. In dem Moment, wo wir das aufmachen, verringern wir diese Machtunterschiede. Das ist das eine. Das andere ist, wir wollen aber nicht alles öffnen, weil es gibt private Daten, es gibt vertrauliche Daten, die sehr gute Gründe sind, wieso wir die nicht offen halten. Und was wir uns überlegen müssen, ist, wie können wir sicherstellen, dass auch auf dieser Ebene mehr Dezentralität möglich ist. Beispielsweise, indem wir verlangen, dass Facebook auch offene Schnittstellen hat. Wenn das möglich wäre, dann wäre tatsächlich zumindest eine Möglichkeit für Nutzer, nicht in dieser im Moment sehr, sehr schwierigen Take-it-or-leave-it-Situation sein. Entweder akzeptiere ich alles, was die machen wollen, oder ich kriege gar nichts. Mhm. Und das ist natürlich heute einfach keine faire Wahl mehr, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir eben auch hier wieder einen integrierten Kommunikationsraum schaffen, genauso wie das E-Mail geschafft hat, und dafür aber das auf einer dezentralen Infrastruktur. Und da wären wir schon ein großes Stück weiter.
Wir müssen uns Gedanken über die Architektur des Netzes machen, sagt Felix Stalder, Professor für digitale Kultur- und Netzwerktheorien an der Zürcher Hochschule der Künste. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und wir danken fürs Zuhören, denn diese Breitbandausgabe ist am Ende. Alle Themen finden Sie noch einmal aufbereitet auf unserer Website breitband.deradio.de.
Hier geht es nach den Nachrichten gleich weiter mit der Deutschland-Rundfahrt, wo Sie heute eine Landshuter Hochzeit erleben können. Vorher gibt es aber nochmal Netzmusik, die heute von Vivian Perkovic rausgesucht wurde. Und die ist ein Remix eines Klassikers fast schon. Genuine Pony von Genuine, der eigentlich nicht mehr geremixed wird, weil es das schon so oft gibt. Aber Jael hat es tatsächlich nochmal geschafft, sein Label Darker Than Wax so zu überzeugen, dass sie gesagt haben, diesen Song müssen wir mit dem Rest der Welt teilen. Hören wir gleich. Verabschieden sich vorher
Vera Linz
und Markus Richter.
Tschüss. Tschüss. I'm just a bachelor. I'm looking for a partner. Someone who knows how to ride without even falling off. How to be compatible takes me to my limits. Girl, when I break you off, I promise that you won't wanna get off. Come on.